Man erfährt was über den Aufbau der Nervenzellen, über Funktionen und Leistungen des Organs, für bekannte Phänomene der Wahrnehmung, beim Sehen, Funktion des Gedächtnisses und so weiter. Dass die Naturwissenschaft hier funktionelle Zusammenhänge bespricht, also sagt, wofür das eine fürs andere ist, auch von Steuerung redet, ist hier kein Fehler. Es geht um das zentrale Nervensystem, das in der Tat von der Motorik bis zu den kleinsten geistigen Leistungen alles steuert. Auch dass bei uns, wie man dabei erfährt, einiges unbewusst und automatisch abläuft. Man ein Wort auch als solches richtig liest, obwohl die Buchstaben verkehrt dastehen. Man, wie es heißt, auch reflexartig manchmal reagiert, ohne dass deswegen die Mundkehrung stimmt und unser Denken oder Autofahren wäre einzige Reflexbogen. All dieses Zeug, wovon hier berichtet wird, wer mag es beschreiben? Man liest in dem Buch dahin, kriegt Einblick ins Gehirn vermittelt und welche Bekanntheiten aus der Phänomenologie des Seelenlebens sich vielleicht oder auch sicher, wer weiß, sich zu diesen oder jenen Vorgängen da oben assoziieren lassen, das steht da drinnen und naja. Das ist der Gerhard Wohlfühlen, Denken und Handeln. Aber das, was ich jetzt erzählt habe, ist aus beliebig anderen Lehrbüchern oder anderen Hirnforschern zusammenzulesen. Aber so nach 170 Seiten geht es zur Sache. Intelligenz und Bewusstsein heißen die Kapitelüberschriften. Und jetzt endlich sind wir bei der Spezifität dieser Abteilung Hirnforschung, die hier Gegenstand sein soll. Intelligenz. Da erfährt man von ihm, von dem Rot, erstmal nichts, weil er einfach nur abschreibt, was in der Wissenschaft namens Psychologie doch unter diesem Begriff zirkuliert. Ich kann das jetzt nicht vertiefen, ich sage nur, wo der Haben liegt, wie die sich mit Intelligenz abgeben. Die gehen einfach bei ihrer Fassung mit den geistigen Fähigkeiten nie hin zur Befassung mit den Tätigkeiten, in denen sie sich äußern. Die würden nie aus dem, was einer sagt oder denkt oder meint und wie es daher erzählt, dessen Denkfähigkeit entnehmen. Schlüsse, Urteile, ja, wenn man da ein psychologisches Lehrbuch nachschlägt und fragt, was ist denn das? Das gibt es dort nicht. Stattdessen gehen Psychologen her und schließen von jeder Äußerung des Geistes auf Bedingungen, die dafür da sein müssen, damit es sich äußert. Die nennen sich Faktoren, definieren Leistungen dieser Faktoren, damit sie was zu messen haben. Und was es da alles an möglichen Faktoren und Leistungen gibt, schreibt er in seinem Buch unter der Überschrift Intelligenz zusammen. Das ist nicht gut. Dann kommen wir zum Hammer, zu dem ersten längeren Zitat. Und das ist eine Schlüsselstelle und da muss ich dann auch etwas länger drauf rumfangen. Das Bewusstsein. Bewusstsein unterliegt klar definierten physiologischen Bedingungen, die durch einen hohen Energie- und Stoffumsatz charakterisiert sind. Bewusstsein ist ein makrophysikalischer Zustand. Ohne ausreichende Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff und Glucose gibt es kein Bewusstsein. Das sollte man, also da soll man nicht gleich aufjagen. Man geht halt als Physiologe ran und da ist Bewusstsein nicht, wir denken, eine Sache, sondern das ist ein abstrakt vorgestellter Zustand, ein Geschehen, ein Prozess, Und so sieht er das halt. Auch dieses ohne nicht ist erstmal auch nicht verkehrt. Er sagt ja nicht umgekehrt. Aus Zucker und Glucose und Sauerstoff kommt Bewusstsein raus. Nein, spricht von der Voraussetzung. Der Physiologe, dann studierte das Geschehen im Gehirn und sagt dazu, das ist eine Sorte von Reizverarbeitung mit hohem Aufwand. Das kann er messen im Vergleich zu Tätigkeiten, die wir im Schlaf beherrschen. Sind Tätigkeiten, die wir mit Bewusstsein treiben, mit ein bisschen mehr Umsatz verbunden dort oben. Und wenn er das messen kann, dann wird es wohl auch so sein. Jetzt geht es weiter in dem Zitat. Unbeantwortet ist bisher die Frage, wofür all dieser teure Aufwand betrieben wird. Hierzu müssen wir uns vergegenwärtigen, wann und wozu überhaupt Bewusstsein benötigt wird. Die Antwort geben Kognitionspsychologen. Bewusstsein ist nötig, wenn das Gehirn mit Sachverhalten konfrontiert wird, die erstens hinreichend neu sind, sodass das Gehirn hierfür nicht bereits eine Antwort parat hat. Zweitens hinreichend komplex sind, sodass das Gehirn sie nicht unbewusst bewältigen kann. Und drittens hinreichend wichtig sind, sodass sie nicht gleich weggefiltert werden und erst gar nicht ins Bewusstsein dringen. Schritt für Schritt. Wozu der Aufwand? Fragt er, und das ist eine sehr seltsame Frage. Er kommt ja selbst von dem Argument her, von seiner Erklärung, den Aufwand braucht es für unser Bewusstsein. Der Aufwand ist die allerelementarste makrophysikalische Bestimmung der Körperlichkeit dessen, was in uns beim Fühlen, Denken, Begreifen, Wollen auch noch los ist. Wir betätigen uns geistig und damit wir das können, braucht es den Aufwand an blödem Zucker und Sauerstoff. Das ist die Voraussetzung, die nötig ist, die wir beim Denken verbrennen müssen, aus. Voraussetzung nichts weiter. Die Frage, was soll denn dieser Aufwand, dreht das Verhältnis andersrum. Der Aufwand ist nicht Mittel für das, was wir da tun, denken eben, sondern er wirft für den Aufwand die Frage nach einem ganz eigenen Grund, nach einer ganz eigenen Zweckmäßigkeit auf, dem er unterliegen soll und gehorcht. Er sagt, Energie brauchst du für das Bewusstsein, reißt aber dann das Verhältnis auseinander und wirft die Frage auf, wofür brauchst du denn eigentlich diese Energie, wo die so teuer ist? Will also auf eine eigene Funktionalität des Energieverbrauchs raus, der im Gehirn beim Denken stattfindet. Dann fragt er, wann und wozu überhaupt Bewusstsein benötigt wird. Und man merkt schon, worauf das geht. Er will ja nicht hören, wann, ab morgens, wenn ich wach bin. Und wozu denken? Naja, das Denken wird schon nicht ohne Denken gehen. Denken überhaupt ist ein Problem und damit peilt er die Frage nach Grund, Sinn und Zweck getrennt von dem an, worüber er redet. Er will gar nicht wissen, was die Leistungen sind. Und wozu wir sie deswegen auch haben und gebrauchen, wenn man denkt, sondern fragt, wozu brauchst du denn scheiß Bewusstsein überhaupt? Der will die Existenz dessen, worüber er redet, herleiten, aus ihrem nützlichen Dasein für was anderes, fragt nach der Funktion von Bewusstsein, wozu das gut ist und für wen und es ist. Auf das kommt es mir wesentlich hier an. Ein extrem saftender Perspektivwechsel. Er kommt als Wissenschaftler daher von der Frage, wie das Gehirn funktioniert, wenn Bewusstsein stattfindet. Kümmert sich aber gar nicht um das, was da als Bewusstsein zugange ist, sondern lässt das Bewusstsein ohne das aufgehen in eine Funktion, in einen eigenen Daseinszweck, und den sagt er uns, fürs Gehirn zu funktionieren. Deswegen bildet er dann mit dem Rückgriff auf das funktionalistische Denken der Kognitionspsychologen. Wieder, wie schon bei beim Begriff der Intelligenz, hier bei Kognition, er lernt voll rein in die Psychologie und da geht es entsprechend zu. Fertig werden mit neuen, komplexen, wichtigen Sachverhalten. Ja, neue, komplexe, wichtige Sachverhalte, was ist denn das? Das sind nicht besonders erhebende, nicht besonders gute, aber eben schon Urteile, die ziemlich viel Bewusstsein und auch Willen unterstellen. Er abstrahiert, oder diese Kognitionspsychologen, das ist mir jetzt egal, er abstrahiert von dem Inhalt des Gedachten und konfrontiert, wen oder was, das Gehirn damit. Das bringt dann alle möglichen angelernten Mechanismen und Automatismen zum Einsatz und schaltet eben dann, wenn es mit Unbewusst nicht weiterkommt, gewissermaßen das Bewusstsein als Turbo dazu. Und was das für eine Ungeheuerlichkeit ist, das Geistige als Funktion fürs Gehirn zu bestimmen, das merkt man dann gleich am Fortgang. Bewusstsein und das Unbewusste. Zwei unterschiedliche funktionale Systeme. Das bedeutet, dass das unbewusste System bestimmte Dinge wie Lernen und Erinnern, Wahrnehmung, Gefühle und Handlungssteuerung in anderer Weise tut als das Bewusstseinssystem. Ja, das ist logisch. Ne? Wenn ich am Bewusstsein nur festhalte, dass es eine Funktion für ist, fürs Gehirn, dann schmeiße ich weg, was es ist. Dann ignoriere ich alles, was beim bewussten Tun Sache ist, und löse es auf in die Bestimmungslosigkeit, es funktioniert. Und wenn ich das tue, dann kann ich mit demselben Funktionsgedanken, dann kann ich den umdrehen und etwas gleichermaßen Bestimmungsloses auch ins Leben rufen. Und das hat dann die sehr nette Bestimmung, unbestimmbar, bewusst, gar nicht fassbar zu sein, halt unbewusst. Und von dem lässt sich dann auch nur sagen, dass es dasselbe tut wie das Bewusstsein, halt nur un. Und wenn ich schon eine unfassbare Hinterwelt des Bewusstseins konstruiere, in der dasselbe stattfindet wie beim Bewusstsein, wenn dort dasselbe stattfindet, wenn wir wichtig und unwichtig neu gegenüber schon bekannt unterscheiden, dann ist die folgende Voraussetzung, die er im Zitat macht, auch nur logisch. Dies setzt ein un- bzw. vorbewusst arbeitendes System voraus, welches alles, was unser Gehirn wahrnimmt, nach den Kriterien wichtig versus unwichtig sowie bekannt versus unbekannt klassifiziert. Dies geschieht durch einen sehr schnellen Zugriff auf die verschiedenen Gedächtnisarten. Ich will an den Freud erinnern, den ich ja nicht planlos eingeführt habe, um ihn schnell wieder auszuführen. Der war so ehrlich und hat gesagt, wir wissen nichts. Machen eine Annahme und spekulieren drauf los. Da drinnen funktioniert ein Apparat und dann handeln wir uns mit der Spekulation weiter. Der Mann der Naturwissenschaft, der hier argumentiert, der sagt, stimmt ungefähr genauso. Alles, was da drin ist, ist drin, damit der Apparat funktioniert. Diese Verdoppelung zwischen unbewusst und bewusst, ne? Soll man besser nichts fragen, wozu brauchst du das Unbewusste, wenn es dasselbe wie das Bewusstsein nur anders macht? Denn das sind die Fragen, mit denen er im Vorgang seinen Fehler begründet. Bewusstsein ist ein besonderer Zustand von Informationsverarbeitung. Je automatisierter eine Funktion abläuft, desto schneller, verlässlicher, effektiver und billiger für das Gehirn. Bewusstsein ist für das Gehirn ein Zustand, der tunlichst zu vermeiden und nur im Notfall einzusetzen ist. Der Geist ist ein Wunder. Der hat nicht nur seine eigene Rationalität, die uns nicht bekannt ist, sondern verfolgt dabei auch eine eigene Ökonomie. Was wir mit Bewusstsein tun, wenn wir leben, denken, arbeiten gehen, Radfahren oder schwimmen, das ist nach dieser Sicht der Dinge ein Instrument, ein Werkzeug des Gehirns zur möglichst effizienten, zuckerspannenden auch noch Aufgabe, um die sich im Gehirn alles dreht. Reizverarbeitung, Informationsverarbeitung. Reizverarbeitung, dazu würde ich an der Stelle was sagen, weil es ja auch ein Begriff ist, der jenseits davon des Öfteren vorkommt. Ich nehme ein Pferd wahr. Ich sehe es, also Licht in einer bestimmten Wellenlänge trifft im Sehorgan auf irgendwas. Und der Physiologe kann nicht nur erklären, sagt nicht nur das Reizverarbeitung, der erklärt einem auch, wie die vonstatten geht. In was dieser Reiz transformiert wird, wie er weitergeschaltet wird, wohin es dann geht und so weiter. Das ist die rationelle Arbeit des Physiologen. Reizverarbeitung ist sein Gegenstand. Wenn ich aber sage, ich sehe ein Pferd, dann hat mein Bewusstsein schon längst was Eigenes mit den Sinneseindrücken gemacht. Das Sammelsurium ist doch weiter Einzelheiten, die da als Reiz ins Auge fallen, habe ich mir dann zum Beispiel schon in der Form der Allgemeinheit geistig angeeignet. Das, was die Sinne reizt, subsumiert unter ein mir bekanntes Vorstellungsbild. Das trage ich im Kopf rum. Ich schöpfe aus dem Fundus meiner Vorstellung und aneigne mir so diese Sinnesreize in einer Form der Allgemeinheit. Und die Bestimmtheit dieses Tuns, dessen, was da beim Wahrnehmen stattfindet, jeder macht es außenlos, die wird negiert, wenn man Reizverarbeitungen zu ihr sagt. Weil da, wenn dieser Begriff die Sache treffen soll, jedes bestimmte Wiederverarbeitung und jedes Wozu gar nicht mehr gedacht wird, sondern im Gegenteil die Prozesse, in die Vorgänge physikalischer oder chemischer Art aufgelöst werden. Zurück zum vorherigen Zitat. Die falsche Frage, wofür der Aufwand nötig ist, der da im Gehirn ums Bewusstsein getrieben wird, reduziert das Bewusstsein auf eine Funktion nach der Logik, in der die Naturwissenschaftler, also der Hirnforscher, das Gehirn studiert. Eine Logik, nach der für ihn das Organ als Organ funktioniert. Also kommt raus, es ist teurer Aufwand an Zucker und sonst was. Es ist nicht mehr als Reizverarbeitung. Bewusstsein als Sache für sich ist, als eigenständiges Ding, selbstständiges Objekt wird negiert und im Wege dieser Negation des eigenen Ausgangspunkts kommt ein neues Subjekt zustande, das Gehirn, und das Bewusstsein hat seine ganze Bestimmung, Aufwand für dessen Funktion zu sein. Das Gehirn als Automat, das wäre so die Generalerklärung unseres Verhaltens. Und wie jede deterministische Erklärung hat es den Widerspruch, den Ausgangspunkt zu leugnen, wegzuschmeißen, von dem sie herkommt. Dieselbe Logik von einem anderen Hirnforscher dieser Provenienz per Rückgriff auf eine andere Abteilung der Psychologie, die Sinne und die Wahrnehmung betreffend. Wahrnehmung ist in der Psychologie nicht ein Bewusstseinsakt. Die kennen das nicht, oder sie fassen Wahrnehmung gar nicht als unser Tun, Sinneseindrücke zu allgemeinen Vorstellungsinhalten zu assoziieren. Ein Objekt, das wir sehen, in seiner Allgemeinheit zu identifizieren, das ist für sie unbekannt. Sie haben an dieser Stelle, wo es um die Sinne geht, schon wieder einen Funktionsgedanken parat. Und das ist der, die Außenwelt ins Innere zu bringen. Und da fragen Sie, wie mag das gehen? Die Frage ist dumm, wenn ich einen Gegenstand denke, dann habe ich ihn schon drin, als Gedachten. Aber für Sie gibt es einen unendlichen Stoff des Problematisierens her, warum wir Farben sehen und nicht Wellen denken. Warum wir, also ein ganz großes Rätsel ist dieser berühmte Stock, den ich ins Wasser tauche und ich sehe ihn als gebrochen. Dann ziehe ich ihn wieder raus und er ist ganz und ich bin verblüfft. Irgendwann, wenn man in der Schule war, weiß man, im Physikbuch unter Lichtbrechung oder sonst was, Gesetze der Lichtbrechung, weiß man, hat man sich erklärt, warum man sieht, was man da so sieht. Psychologen haben ein ganz anderes Problem mit solchen Phänomenen. Die halten fest, das Subjekt in seinen Erfahrungen, in seinen Wahrnehmungen, nimmt nicht wahr, was das Objekt ist.